Hier ist Lutz Engelmann von Radio Ginseng. Heute möchte ich ein Sachbuch von Peter Scholl-Latour vorstellen, das vom 22. September bis zum 19. Oktober 2014 auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste stand. Der Fluch der bösen Tat – Das Scheitern des Westens im Orient. Für meine Besprechung nutze ich die dritte Auflage bei Ullstein, Berlin 2015, ISBN 978-3-548-37622-6. Peter Scholl-Latour, 1924 bis 2014, war ein deutsch-französischer Journalist, Publizist und Sachbuchautor. Das Buch »Der Fluch der bösen Tat« ist sein letztes Sachbuch. Man kann es als sein Vermächtnis betrachten. Seit Anfang der 1950er Jahre berichtete Peter Scholl-Latour als Journalist aus der ganzen Welt, insbesondere aus Afrika und Südostasien. Seit 1978 hatte er durch seine Beziehung zu Sadegh Tabatabai, der später Regierungssprecher und Minister sowie Sonderbotschafter Irans in Deutschland wurde, Kontakt zu Ayatollah Khomeini. Nach Scholl-Latours Aussagen hat er sogar die Verfassung der Islamischen Republik Iran nach Teheran geschmuggelt, wenn auch unwissentlich. Seitdem trug er immer ein Foto von sich und Khomeini bei sich, wenn er in der muslimischen Welt unterwegs war. 2011 hat Scholl-Latour den syrischen Staatspräsidenten Bashar al-Assad interviewt. Peter Scholl-Latour hat seit 1961 30 Sachbücher mit einer Gesamtauflage von rund 10 Millionen Exemplaren herausgebracht. Seit 1988 ist er als freier Autor tätig und trat als Interviewpartner und Gast in Talkshows auf. Dabei sind etliche seiner Positionen umstritten. Er war ein starker Befürworter einer gemeinsamen europäischen Verteidigung, kritisierte eine übereilte EU-Osterweiterung, sprach sich für eine nukleare Bewaffnung der Bundeswehr zum Zweck der Abschreckung aus und meinte noch nach der Krim-Annexion, die russische Außenpolitik sei defensiv. Ich habe Peter Scholl-Latours Sachbuch »Der Fluch der bösen Tat« bereits 2016 gelesen und war angetan von der Sachkenntnis, mit der der Autor über den Nahen Osten, insbesondere über Syrien und Iran, berichtet. Das, was sich dort tut, versteht man nicht ohne die konfliktreiche Religions- und Kulturgeschichte dieser Länder, die der Autor kennt. Peter Scholl-Latour mokiert sich über die Heuchelei des Westens im Umgang mit östlichen Despoten und versucht auch, die Motivation solcher Player im Syrien-Konflikt wie Assad, Erdogan oder Putin zu verstehen. Ich habe das Buch jetzt noch einmal gelesen, um zu ergründen, was wohl Scholl-Latour heute zum Ukraine-Krieg sagen würde. Im Kapitel »Gefangene der eigenen Lügen«, Seite 9 bis 42, gibt Peter Scholl-Latour eine Bestandsaufnahme der politischen Lage in der Welt, bezogen auf das Jahr 2014. 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs verbreitet die Terrororganisation Islamischer Staat weltweit Angst und Schrecken. Im gesamten Orient, vor allem in Syrien, der Türkei, in Israel, Ägypten, Iran, Irak und Saudi-Arabien brechen alte Konflikte wieder auf und in der Ukraine herrscht Krieg. Dabei meint Scholl-Latour den Krieg in der Ostukraine, den er als Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland charakterisiert. Bereits auf der ersten Seite schreibt er, noch ist es hoffentlich zu früh, von Sarajevo im Donbass zu sprechen. 8 Jahre nach Scholl-Latours Tod hat sich allerdings der Krieg in der Ostukraine zu einem Konflikt entwickelt, in dem mehr und mehr die gesamte Welt hineingezogen wird. Jeder, der in Bezug auf die Ukraine Objektivität anmahnt, schreibt Scholl-Latour, werde als Putin-Versteher gebrandmarkt. Dabei hätte der Westen ein, wenn auch nicht schriftlich festgehaltenes Versprechen gebrochen, als ehemalige Ostblockstaaten in die NATO integriert wurden. Die Einverleibung der Krim wäre für Russland strategisch wichtig gewesen, um zu verhindern, dass nach Ablauf des ukrainisch-russischen Vertrages über die Krim die Flugzeugträger der US Navy vor der glorreichen Festung Sewastopol ankern würden, schreibt Scholl-Latour auf Seite 25. Anstatt die Verkleinerung der russischen Einflusssphäre in Europa voranzutreiben, hätten Europäer und Amerikaner sich mit Russland lieber auf eine gemeinsame Allianz gegen den gewalttätigen Islamismus einigen sollen. Denn auch Russland hat ein Interesse daran, dass nicht Dschihadisten zum Beispiel über Usbekistan oder Tadschikistan die zum großen Teil islamische Bevölkerung der autonomen Republiken Tatarstan oder Baschkortostan infiltrieren. Russland werde zunehmend China in die Arme getrieben, wobei eigentlich China diejenige Macht sei, die für den Westen langfristig die größere Herausforderung darstellen wird. Peter Scholl-Latour hält nicht viel vom Export sogenannter westlicher Werte und des American Way of Life. China würde so der Anarchie ausgeliefert werden. Oder sämtliche von außen ermutigten Revolten des arabischen Frühlings zugunsten von Meinungsfreiheit und Parteienvielfalt strandeten ja in Militärdiktatur, Bürgerkrieg oder islamistischer Intoleranz, schreibt der Autor auf Seite 28. Oder die chaotische Übernahme westlicher Regierungs- und Wirtschaftsvorstellungen habe sich für Russland katastrophal ausgewirkt. Putin sei dem nicht als lupenreiner Demokrat, sondern als Autokrat entgegengetreten, hätte die Macht der Oligarchen gezügelt und in die Trümmer der zerfallenen Sowjetunion den Keim eines neuen russischen Selbstbewusstseins gepflanzt, schreibt Scholl-Latour auf Seite 24. Ich weiß nicht, ob Peter Scholl-Latour auch nach dem Überfall auf die Ukraine Russlands Politik noch als defensiv bezeichnen würde. Er würde aber sicherlich eine Beendigung des Krieges unter Vermittlung des Westens fordern, bei der Putin nicht das Gesicht verliert. Im Kapitel Barbara und die Alawiten, Seite 43 bis 83, beschreibt Scholl-Latour seine Reise nach Antakya, ehemals Antiochia, einer türkischen Stadt nahe der syrischen Grenze, um Informationen zum Syrien-Konflikt zu sammeln. Er macht dabei Station bei der christlichen Ordensschwester Barbara, die in ihre Gottesdienste auch Alawiten und Juden einschließt und nimmt an einer Pressekonferenz der alawitischen Gemeinde der türkischen Provinz Hatay teil. Im folgenden Kapitel am Rand des Gemetzels, Seite 84 bis 125, beschreibt Scholl-Latour die Begegnung mit einem Offizier der Freien Syrischen Armee auf syrischem Territorium und eine Rede des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan, die dieser in der Grenzstadt Rayhanli hält. Diese für den fast 90-jährigen strapaziösen und lebensgefährlichen Erkundungen unterbricht der Autor mit Rückblicken auf seine früheren Reisen nach Syrien und in die Türkei seit Anfang der 1950er Jahre, gibt Einblicke in die wechselvolle Geschichte des Orients und referiert zum Beispiel auf Seite 110 bis 112 kurzweilig über die Geschichte des Islam. Die Kapitel der Seiten 43 bis 125 geben vor allem einen Überblick über die Gemengelage des syrischen Bürgerkrieges im Jahre 2014, die meines Erachtens im Wesentlichen auch heute noch aktuell ist, auch wenn einige Akteure wie Al-Qaida ausgeschaltet sind. In der türkischen Provinz Hatay an der Grenze zu Syrien, die Scholl-Latour besucht hat, gehört die Hälfte der Bewohner zu den arabischen Alawiten. Das sind Anhänger einer schiitischen Religion. In Syrien gehören 12-13% der Gesamtbevölkerung dieser Religion an. Die Alawiten wurden über Jahrhunderte von den Sunniten unterdrückt, nehmen aber seit der Machtergreifung durch den bekennenden Alawiten Hafez al-Assad 1970 die wichtigsten Schlüsselpositionen im Staat ein und sind dabei gegen die Sunniten nicht zimperlich. Bei einem sunnitischen Aufstand in der mittelsyrischen Stadt Hama im Jahr 1982 wurden mindestens 20.000 Bewohner von Assads Armee massakriert. Sollte der Sohn Hafez al-Assads, der in London ausgebildete Augenarzt Bashar al-Assad, der nach dem Unfalltod seines Bruders ab 1994 zum Herrscher über Syrien aufgebaut wurde, seinen Platz räumen, würden die Alawiten einem Genozid durch die Sunniten zum Opfer fallen. Scholl-Latour schreibt auf Seite 56. Schon hieß es in den Aufrufen der Salafisten, Dschihadisten und anderer sunnitischer Takfiri, sie würden die Christen Syriens, die immerhin 10% der Gesamtbevölkerung darstellten, nach Beirut verjagen, während die Alawiten einem erbarmungslosen Massaker ausgeliefert würden. Wie zur Bestätigung dieser Drohung besetzten in der Zeit von Peter Scholl-Latours Anwesenheit in der Region Al-Qaida-Truppen zwei alawitische Dörfer nahe der syrisch-türkischen Grenze und schlachteten sämtliche Einwohner vom Säugling bis zur Greisin ab. Die Gotteskriege erhalten dabei Unterstützung von Saudi-Arabien, den Emiraten, der Türkei und sogar von der CIA. Der syrische Bürgerkrieg, der mit harmlosen Protesten der Jugend gegen staatliche Bevormundung und für mehr Demokratie begann, hat sich zu einem blutigen internationalen Gemetzel ausgeweitet. In wessen Interesse liegt dies? Der Offizier der Freien Syrischen Armee, mit dem Scholl Latour spricht, meint, das eigentliche Ziel der Amerikaner, Israelis und Saudis habe darin bestanden, durch den Zerfall Syriens den Einfluss der Schiiten in der Region und damit vor allem den Einfluss Teherans zurückzudrängen. Assads Regime war und ist sicherlich brutal. Dennoch war es ein Fehler, das säkulare Syrien, in dem weitgehend religiöse Toleranz herrschte, vom Westen zum Abschuss freizugeben. Im Kapitel Glanz und Elend der Pahlevi, Seite 126 bis 157, beschreibt Scholl Latour den Sturz des iranischen Premierministers Mossadegh durch die CIA und den britischen Geheimdienst, was er als Urknall der unrühmlichen Einmischung westlicher Nationen in die Geschicke souveräner Staaten bezeichnet. Die Region Aserbaidschan im Nordwesten Irans an der Grenze zur Sowjetrepublik gleichen Namens hatte die Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs besetzt und ihre Ideologie dort mehr oder minder erfolgreich verbreitet. 1941 wurde die sozialistische Tudeh-Partei mit finanzieller und politischer Unterstützung durch die Sowjetunion gegründet, die 1944 ins iranische Parlament einzog. 1949 wurde die Nationale Front ein Parteienbündnis, das für die nationale Unabhängigkeit des Iran und die Verstaatlichung der iranischen Ölwirtschaft eintrat, unter anderem von Mohammad Mossadegh gegründet. Der wurde 1951 zum Premierminister gewählt. Seine erste Amtshandlung war die Verstaatlichung der Anglo-Iranian Oil Company. Mossadegh beging den Fehler, mit der Tudeh-Partei Kontakt aufzunehmen. USA und Großbritannien zettelten einen Staatsstreich an und rechtfertigten diesen, indem sie den Aristokraten Mossadegh als Handlanger der Sowjets verunglimpften. Der Schah Mohammad Reza Pahlevi wurde so 1953 an die Macht gebracht und durch die USA mit Geld und militärischem Gerät unterstützt. Auf den Seiten 155 bis 157 beschreibt Scholl Latour, wie er den September 1978 in Teheran erlebt hat. Die Hauptstadt wurde durch Studentenproteste und blutige Straßenaufstände erschüttert, während gleichzeitig die Creme der iranischen Geschäftswelt die Günstlinge des Schahs im Hilton Hotel feierten. Draußen riefen die Demonstranten: Gott ist groß und Khomeini ist unser Führer. Im Kapitel Rotköpfe und Janitscharen, Seite 158 bis 247, gibt Scholl Latour kenntnisreich einen Überblick über die Geschichte des Osmanischen Reiches und der heutigen Türkei. Man erfährt auf den Seiten 228 bis 237 viel über die Aleviten der Türkei und auf den Seiten 203 bis 210 über die Staatswerdung der Kurden, mit der sich der türkische Präsident Erdogan konfrontiert sieht. Das ist alles aktuell wie nie. Am 19. Juli 2022 trafen sich die Präsidenten Irans, Russlands und der Türkei zu Gesprächen über ihre Zusammenarbeit. Erdogan erbat bei Wladimir Putin und Ebrahim Raisi Zustimmung für einen türkischen Angriff auf die kurdischen YPG-Milizen in Nordsyrien. Putin und Raisi erklärten kühl, sie seien strikt dagegen. Im Kapitel Wabankspiel zwischen Golf und Maghreb, Seite 248 bis 296, beschreibt Peter Scholl Latour das, was die Welt den arabischen Frühling nennt. Insbesondere geht er auf Libyen ein und schreibt auf Seite 264, nirgendwo hat sich die Heuchelei der atlantischen Diplomatie schamloser enthüllt als in ihren Beziehungen zu dem libyschen Diktator Muammar el-Gaddafi. Gaddafi war sich der Unterstützung des Westens 2011 im Kampf gegen die Aufständischen sicher. Als diese wegbrach, warnte er vor Anarchie in Libyen, vor Migrationswellen aus Afrika und Islamisten. Gaddafis Appell ist auf Seite 269 wörtlich abgedruckt. Heute ist Libyen ein Failed State, ein gescheiterter Staat, und Gaddafis Prophezeiungen haben sich bewahrheitet. das Kapitel »In Erwartung des verborgenen Imam« Seite 297 bis 342 kann als Appell aufgefasst werden, eine der folgenschwersten Fehleinschätzungen unserer Zeit zu revidieren, dem Irrglauben, dass die größte Gefahr für den Frieden in der Region von Teheran ausgehe. Ein Nuklearschlag gegen Israel käme für die Iraner dem kollektiven Selbstmord gleich, schreibt er auf Seite 336. Das Buch »Der Fluch der bösen Tat« endet mit einer Würdigung Peter Scholl-Latours durch seinen Freund Helmut Schmidt. Schmidt verweist auf Scholl-Latours umfassendes Verständnis der arabischen und orientalischen Welt und seine geopolitische Scharfsicht. Ihm ist bewusst, dass Scholl-Latours Urteil sehr subjektiv ist und er schreibt auf Seite 344, »Es ist aber gerade sein sehr subjektives Urteil, welches seine Meinung wertvoll macht. Ich kann mich darauf verlassen, das, was Scholl-Latour schreibt, ist kritisch geprüft, ist seine wohlerwogene Wahrheit.«